Kennt ihr die drei? Falls jemand die nicht so gut kennt, es geht eigentlich um diesen kleinen Löwen hier. Und er verliert seinen Vater. Sein Vater stirbt und er kriegt die Schuld. Und dann flieht er von zu Hause, er läuft weg. Und dann trifft er seine zwei neuen Freunde. Kennt jemand von euch das Lebensmotto von diesen zwei? Hakuna Matata, genau. Und was bedeutet das? Keine Sorgen. Oder die sagen auch, die Sorgen bleiben dir immer fern. Und das ist doch ein himmlischer Zustand, oder? Den ganzen Tag Würmer und Larven fressen in einer paradiesischen Welt, den ganzen Tag faulenzen, rumliegen, baden, nur das tun, was einem wirklich gefällt. Sowas gibt's nur im Film, oder? Oder im Himmel? Ich bin noch keinem Menschen begegnet, der mir gesagt hat, ich habe ein komplett sorgenfreies Leben. Mir geht es gut, ich habe gar keine Probleme. Ja, wenn wir von den kleinsten Kindern anfangen, die uns gerade verlassen haben, vielleicht ist von den kleinen Kindern die größte Sorge, dass sie bald die nächste Süßigkeit bekommen. Aber auch sie haben Sorgen. Etwas größere Kinder, die zur Schule gehen, da sind vielleicht die größten Sorgen die Prüfungen in der Schule. Dann irgendwann der Abschluss. Dann vielleicht kommt irgendwann eine Ausbildung, die Entscheidung, Ausbildung, Studium, wie geht es weiter? Dann kommt man irgendwann in ein Alter, wo man heiraten möchte und man macht sich Sorgen, finde ich einen Partner oder nicht, finde ich den richtigen Partner? Wenn man dann vielleicht irgendwann verheiratet ist, macht man sich Sorgen um die eigenen Kinder, wenn sie dann in die Schule gehen und noch weiter. Dann macht man sich vielleicht irgendwann Sorgen um die finanzielle Lage, man muss die Familie versorgen, mit dem Alter kommen dann noch Beschwerden. Dann irgendwann sorgt man sich um die Eltern, die Enkelkinder. Also jeder hat so seine Sorgen. Und ich glaube, da kann sich keiner rausnehmen. Jeder hat irgendwo seine Probleme und seine Nöte. Und von uns steht auch keinem zu sagen, deine Probleme sind nicht so schlimm wie meine oder du hast nicht so viel Sorgen wie ich, sondern jeder von uns hat Sorgen und die sind ernst zu nehmen. Und Gott nimmt deine Sorgen auch ernst. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Aber so hat jeder seine eigene Herausforderungen. Worum machen sich Menschen heutzutage Sorgen? Funktioniert leider nicht. Zweimal weiter. Ja, Hakuna Matata, das haben wir schon festgestellt. Genau. Es gibt so eine Art Pyramide, die aufgestellt wurde mit verschiedenen Ebenen, was Menschen heutzutage so brauchen. Also hier ganz unten sieht man so die Grundlagen, was wir brauchen, um überhaupt zu überleben. Wir müssen essen. Wir müssen trinken, wir müssen atmen und schlafen. Also das brauchen wir zum Leben. Dann gibt's eine nächstwichtigere Ebene. Also ich finde die Ebene nicht so ganz zutreffend, aber lassen wir das mal so stehen. Da geht es um Sicherheiten. Gesundheitliche Sicherheit, finanzielle Sicherheit, berufliche Sicherheit, existenzielle Dinge. Ja? Und dann gibt es noch eine weitere Stufe ganz oben. Das Soziale. Familie, Freunde, so diese sozialen Gemeinschaften. Und vielleicht findest du dich hier in einem dieser Punkte wieder. Vielleicht hast du da irgendwo deine größten Sorgen. Wenn wir jetzt zum Beispiel oben sind bei Beziehungen. Heutzutage in Deutschland haben wir eine Scheidungsrate von 38,5%. Also die Beziehungen in Deutschland sind grauenhaft. Und es ist ein riesiges Problem. Ich bin letztens mit dem Auto gefahren und dann war da ein Plakat und dann stand, das muss ich jetzt mal nachlesen, das ist ja auch genau, es hieß, ich wechsle ja auch täglich meine Socken. Dachte ich, was ist das denn für eine Werbung? Und dann gucke ich, das ist von einer Dating-Seite. Also eine Dating-Seite, wo man Partner finden kann. Ich wechsle ja auch täglich meine Socken. So weit sind wir schon gekommen bei Beziehungen. Und ich glaube auch, dass in christlichen Kreisen Probleme in Beziehungen ein Thema sind. Vielleicht hast du da deine größten Herausforderungen. Vielleicht ist es ein unsicherer Arbeitsplatz. Oder wir sehen, heute sind viele nicht da. Und wir wissen auch, dass in der Gemeinde aktuell Gesundheit ein sehr schweres Thema ist. Vielleicht hast du damit zu kämpfen. Vielleicht hast du damit zu kämpfen, dass deine Familienangehörige oder dir Nahestehende nicht bekehrt sind. Und das belastet dich. So hat jeder von uns irgendwo ein Problem. Und ich kann die Spannung schon mal vorab wegnehmen. Die Bibel zeigt uns nicht, wie wir ein Leben ohne Probleme und ohne Sorgen haben können, sondern sie zeigt uns, wie wir damit umgehen sollen. Also Gott sagt nicht, du wirst ein Leben haben, das reibungslos läuft. Es wird ohne Probleme laufen, sondern es werden Probleme kommen. Ich möchte das kurz anhand einer Folie deutlich machen. Ich habe hier einfach mal ein paar Verse, die das so deutlich machen. In Hiob 5, Vers 7 heißt es, sondern der Mensch ist zum Unglück geboren, wie die Funken nach oben fliegen. Ja, es ist ein Naturgesetz, dass wir Sorgen haben. Psalm 34, Vers 20, Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber mit dieser Zuversicht aus allem rettet ihn der Herr. Jakobus 1, Vers 2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Und die letzte Stelle, 2. Timotheus 3, Vers 12, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgungen erleiden. Also es heißt, wir werden Probleme haben, es werden Probleme auf uns zukommen. Das soll dich jetzt nicht gleich komplett demotivieren, sondern hör bitte bis zum Ende zu, weil Gott lässt uns nicht mit dieser Aussicht stehen, sondern er gibt uns was an die Hand. Also wir werden Probleme haben. Und es ist wichtig, dass wir lernen, damit richtig umzugehen, ansonsten gehen wir an diesen Problemen kaputt. Und ich möchte mit euch heute den Abschnitt aus Lukas Kapitel 12 betrachten, von Vers 22 bis 34. Lukas Kapitel 22, Kapitel 12, Vers 22 bis 34. Ihr könnt den Text gerne schon mal ausschlagen. Und in diesem Text sagt Jesus dreimal, sorgt euch nicht, sorgt euch nicht, sorgt euch nicht, beunruhigt euch nicht. Jesus ruft uns dazu auf. Natürlich, es ist leichter gesagt als getan. Wenn jemand ein Problem hat, dann gehe ich auch nicht einfach hin und sage, ach du, mach dir keine Sorgen, das wird schon wieder. Das ist überhaupt keine Motivation, das ist einfach nur irgendwas dahergesagt. Aber Jesus sagt hier nicht einfach so etwas daher. Wir wollen heute schauen, was will Jesus uns mit diesem Text sagen. Natürlich muss jedes Problem einzeln behandelt werden und ich weiß, dass es immer komplizierte Fälle gibt, aber wir wollen heute Prinzipien näher anschauen, die uns helfen sollen, wie wir mit Sorgen umgehen. Jesus beginnt diesen Text folgendermaßen, darum sage ich euch. Und wenn Jesus sagt, darum sage ich euch, dann ist vorher immer irgendwas gewesen, warum er darum sagt. Deswegen, was ist vorher passiert? Da kommt jemand zu Jesus und sagt, und er will mit ihm über sein Erbe sprechen. Und Jesus sagt daraufhin, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Na, da ist ein Bauer, der hat eine überragende Ernte. Ihm geht es super. Und er dachte sich, das passt alles gar nicht in meine Scheunen. Ich erweitere sie, ich werde größer. Und danach sagt er zu seiner Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Iss, trink und sei guten Mutes. Und dann sagt Gott, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du gesammelt hast? Und so geht es dem, der Schätze für sich selbst sammelt und nicht reich ist für Gott. Hab nun Ruhe, iss, trink, sei guten Mutes, hab ein schönes Leben. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Jesus kritisiert hier nicht den Bauern dafür, dass er reich war. Das Problem ist, er hat Schätze für sich gesammelt, er hat sich an diese Dinge geklammert und diese Dinge haben ihm diese Sicherheit gegeben. Das war seine Sicherheit. Das Problem war nicht, dass er reich war, sondern seine Haltung zu seinem Reichtum, seine Haltung zu diesen Dingen. Das war das Problem und das kritisiert Jesus. Und Jesus sagt dann, schaut mal, dieser Bauer hat so viel angesammelt und jetzt stirbt er. Was jetzt? Was passiert mit diesen Dingen? Mit diesen Dingen? Er lässt alles auf dieser Erde. Er hat darauf gesetzt und es wird alles hier auf dieser Erde bleiben und es bleibt für ihn unerreichbar, wertlos, weil er nicht mehr auf dieser Erde ist. Er verlässt die Erde und lässt die Dinge hier. Und das Interessante ist, vieles von unseren Sorgen heutzutage, das lassen wir auch auf dieser Erde hier. Wir machen uns um so viele Dinge Sorgen, die wir eigentlich auf dieser Erde lassen und die eigentlich für die Ewigkeit überhaupt keine Bedeutung haben, überhaupt keinen Wert haben. Und Jesus sieht also in diesem ganzen Prinzip ein größeres Problem und taucht jetzt hier tiefer in dieses Thema ein und geht. Und jetzt geht es um das Thema Sorgen. Es geht meiner Meinung nach in diesem Text primär um existenzielle, um finanzielle, um irdische Güter. Aber ich denke, die Probleme, ich denke, das können wir auch auf andere Bereiche übertragen. Im Kontext der Bibel werden wir das dann nochmal betrachten. Und das kann man allgemein auf Sorgen übertragen. Fangen wir mit den ersten zwei Versen an. Und er sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Ich denke, von uns muss sich heute keiner Sorgen machen, was er essen oder trinken soll. Für uns ist es wahrscheinlich eher die Frage, frühstücke ich heute Brot oder Müsli? Das ist vielleicht für uns heutzutage die Herausforderung. Oder was soll ich anziehen aus dem ganzen Kleiderschrank, aus diesem ganzen Angebot, was ich da habe? Vielleicht ist das unser Problem. Aber damals war das Essen eine tägliche Herausforderung. Jeden Tag war das eine Herausforderung und die konnten nicht einfach zum Supermarkt oder in den Kühlschrank greifen, sondern sie mussten jeden Tag sich darum kümmern. Auch Wasser, wir können einfach den Wasserhahn aufdrehen und wissen, das können wir trinken. Wir haben damit jetzt nicht so ein Problem, aber damals war das eine tägliche Herausforderung. Außerdem leben wir in einem Sozialstaat. Also ich glaube, keiner muss heutzutage hungern oder keiner muss auf offener Straße leben. Für uns ist es wahrscheinlich dann eher die Frage von den Ansprüchen. Kann ich mir vielleicht Fleisch vom Metzger leisten oder kann ich es mir nur beim Discounter kaufen? Also die Grundversorgung ist für uns gesichert. Aber Jesus sagt das in einer Zeit, wo man sich jeden Tag darum bemühen muss. Jeden Tag war die Herausforderung, Essen besorgen und also sich um das Essen zu kümmern, um das Essen zu sorgen. Und wir haben ja geschaut, worüber Menschen sich heutzutage Sorgen machen. Und Jesus sagt, sorgt euch nicht darum, sorgt euch nicht um euer Leben. Und dann sagt er nämlich etwas in Vers 23, das Leben ist mehr. Und deswegen kommen wir jetzt zurück zu dieser Pyramide und ich würde noch etwas unter all diesem stellen, was wichtiger ist als all das, was darüber kommt. Jesus sagt, das Leben ist mehr, es gibt ein Bedürfnis, das größer ist als all das, was danach kommt. Diese Pyramide ist nicht alles. Das wird dir keinen vollkommenen Frieden, keine vollkommene Befriedigung, keine Ruhe geben. Das ist nicht alles, es gibt mehr. Und die Antwort darauf ist Jesus. Das Leben ist mehr. Du brauchst etwas Größeres. Es ist nicht die Nahrung, es ist nicht die Kleidung. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Jesus beinhaltet alles, was unser größtes Bedürfnis ist. In Matthäus 11, Vers 28 bis 29 sagt er, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich will euch erquicken und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Heißt das jetzt, wir brauchen das andere nicht? Wir leben jetzt nur von der Liebe Gottes? Nein. Gott hat uns so geschaffen, dass wir essen müssen, dass wir schlafen müssen, dass wir trinken müssen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir Gemeinschaft brauchen. Aber was ist das Wichtigste? In Matthäus 4, Vers 4 kennen wir die ist sehr bekannt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also wir Menschen brauchen Brot. Wir leben zwar nicht vom Brot allein, aber wir brauchen das. Wir werden auch aufgefordert, für unsere Familien zu sorgen, für das Geld zu arbeiten, uns zu kümmern. Wir werden dazu aufgefordert. Jesus schließt es nicht aus, aber er will den Blick auf das Wesentliche lenken. Das Leben ist mehr. Und das war genau das Problem, das Jesus beim Bauern gesehen hat. Das Leben hängt nicht von dem Überfluss an irdischen Gütern ab, weil dann hast du nur Schätze auf der Erde und die lässt du auf dieser Erde. Du hast keine Schätze bei Gott. Also den allerersten Punkt halten wir fest, das Leben ist mehr. Es gibt ein größeres Bedürfnis, um das wir uns kümmern sollen. Und das schließen wir am Ende dann nochmal, auf diesen Punkt kommen wir am Ende nochmal zu sprechen. Und dann kommt Jesus jetzt mit zwei Bildern. Er konfrontiert uns mit zwei Bildern, um uns etwas deutlich zu machen. Bilder sind immer dazu da, um etwas deutlicher zu machen. Das erste. Lukas 12, Vers 24. Betrachtet die Raben. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Also wir sollen auf die Vögel schauen. Was lernen wir von den Vögeln? Bei den Vögeln wissen wir, dass sie nichts haben, wo sie ihr Essen lagern. Es gibt andere Tiere, die sammeln das Essen. Die Hamster, die Mäuse, ich weiß nicht, welche Tiere noch, also Eichhörnchen, die sind ständig auf der Suche, die sammeln und bunkern das irgendwo. Dann gibt es Tiere wie Bären oder Dachse, die fressen sich ein Winterspeck an und dann über den Winter verarbeiten sie das, bauen das ab. Und dann gibt es Raubtiere, die jagen einmal in der Woche, stopfen sich den Wanst richtig voll und dann liegen sie eine Woche lang und dann gehen sie wieder jagen. Aber habt ihr die Vögel schon mal ruhig sitzen sehen? Die Vögel sind ständig am Machen, die sind ständig am Herumfliegen. Wenn man früh morgens aufsteht um 3 Uhr, im Sommer fangen die da schon an zu zwitschern und abends in der Dämmerung sind die immer noch unterwegs. Und man sieht selten Vögel einfach nur so in der Ruhe da sitzen, sich sonnen, die sind ständig auf der Suche, die sind ständig am Machen. Gott hat sie so geschaffen und er hat ihnen einen Instinkt gegeben und die wissen, wo sie das nächste Korn oder den nächsten Wurm finden. Die machen nichts anderes. Und weil sie so geschaffen sind, weil Gott sie so gemacht hat, sorgen sie sich auch nicht um ihr Futter. Sie sind ständig am Machen. Sie lassen sich nicht einfach liegen und denken, ja, Gott wird schon für mich sorgen, sondern sie sind ständig auf der Suche, aber Gott sorgt für sie. Sie suchen jeden Tag nach Nahrung und Gott stellt sie ihnen zur Verfügung. Und Jesus sagt, schaut sie euch an. Sie haben keine Vorratskammern, aber Gott sorgt für sie. Gott stellt ihnen das bereit. Und dann sagt Jesus was ganz Entscheidendes. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Gott kümmert sich um die Vögel. Wie viel mehr wert seid ihr? Dann kommt das nächste Bild. Die Verse 27 bis 28. Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? Das zweite Bild, das Jesus verwendet, sind Lilien. Schaut mal, wie sie aussehen. Was kann eine Blume für ihr aussehen? Hier heißt es, sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Wie viel Aktivität sehen wir bei einer Blume, bis auf dass sie sich vielleicht zur Sonne ausrichtet oder die Blüten aufgehen? Eigentlich so gut wie gar keine. Die Blumen stehen einfach nur da. Die kann sich das Wasser nicht selbst besorgen, das muss in der Erde vorhanden sein. Sie hat auf das Sonnenlicht keinen Einfluss. Sie hat auf die gute Erde keinen Einfluss. Sie kann nicht rumwandern. Die Blume ist komplett abhängig. Sie steht einfach da, total unselbstständig. Jemand muss sich um sie kümmern. Wenn man sich nicht um sie kümmert, verwelkt sie. Und Jesus sagt, schaut euch diese Blumen an. Schaut, wie sie gekleidet sind. Schaut, wie Gott sich um diese Blume sorgt. Gott kleidet die Blumen und ist für sie verantwortlich. Und er sagte noch, diese Blume, die ist in einem Moment so wunderschön und im nächsten Moment verdorrt oder verbrennt sie. Und wenn Gott sich so sehr um sie kümmert, wie viel mehr um uns? Gott kümmert sich um die Vögel. Gott kümmert sich um die Blumen. Denkst du dann nicht, dass Gott sich auch um dich selbst kümmert? Hier geht es um die Wertigkeit. Was hat mehr Wert? Eine Blume, die im nächsten Moment verbrennt? Ein Rabe? Oder du? Kein Vogel und keine Blume wurde nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Kein Vogel und keine Blume sind Miterben Christi. Kein Vogel und keine Blume haben einen Platz im Himmel bereit. Wenn Gott die Vögel und Blumen versorgen kann, kann er dich da nicht auch versorgen? Kann er sich da nicht auch um deine Bedürfnisse kümmern, auch wenn sie ein bisschen größer sind als die von einem Raben oder von einer Blume? Wenn wir an einen Bibeltext rangehen, dann fragt man sich ja immer, Gott, was willst du mir eigentlich sagen? Was soll ich tun? Was soll ich mit diesem Text machen? Wozu forderst du mich auf? Und genau das Gleiche habe ich mir auch bei der Predigt gefragt. Was soll ich weitergeben? Wir sollen uns keine Sorgen machen, aber was sollen wir denn tun? Wir werden zwar später zu etwas aufgefordert, aber ich bin zu diesem Entschluss gekommen es geht hier nicht um Aktivismus in allererster Linie. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, du hast Sorgen, jetzt schnell irgendwas machen, irgendwo hin, irgendwas tun, sondern in allererster Linie ist es entscheidend, dass wir Gott kennen, dass wir Gott erkennen und dass wir uns bewusst sind, welchen Stand wir eigentlich haben. Deswegen sagt es ja auch Jesus, schaut euch die Raben an, schaut euch die Vögel an und die Blumen. Ich kümmere mich darum. Wie viel mehr wert seid ihr? Bist du dir eigentlich bewusst, wer du Gott gegenüber bist? Bist du dir eigentlich bewusst, wer Gott ist, zu was Gott in der Lage ist? Und bist du dir eigentlich bewusst, welche Privilegien du als Kind Gottes hast? Bist du dir dessen bewusst? Wir werden gar nicht dazu aufgefordert, jetzt schnell was zu machen, sondern verstehst du das? Verstehst du denn nicht, dass du mehr wert bist? Und manchmal, ich frage mich, was Jesus in diesem Moment gedacht hat. Ihr macht euch solche Sorgen. Wisst ihr denn nicht, dass ich mich um euch kümmere? Welchen Stand haben wir? Ich habe letztens ein Zeugnis von einer Frau gehört. Sie hatte einen katholischen Hintergrund und sie hat gemerkt, sie geht daran zugrunde und sie will gerecht werden vor Gott. Hat sich entschlossen, ich gehe ins Kloster, ich werde Nonne. Dort hat sie dann ihren zukünftigen Mann kennengelernt, also sie wurde nicht Nonne, sondern Gott hat sie gerettet. Ihr Mann und sie haben sich dann bekehrt. Und dann kam der erste Schicksalsschlag, sie hat erfahren, dass sie keine Kinder haben kann. Das hat sie schon sehr mitgenommen, oder es war hart. Sie sind dann ins Ausland, in die Mission. Und dann, als sie zurückkam, hatte ihr Mann einen Schlaganfall. Zwei harte Schläge. Und in dem Moment, wo man Gott Vorwürfe machen will, in dem man Gott anklagen will, in dem man ihm ihm Vorwürfe machen will. Man verzweifelt. Da kommt ihr ein Vers in den Sinn aus Psalm 46, Vers 11, und da heißt es: Sei still und erkenn, dass ich Gott bin. Ja. In einem Moment, wo man verzweifeln möchte, Gott anschreien möchte, kommt ihr dieser Vers in den Sinn: Sei still und erkenn, dass ich Gott bin. Und gerade in den Situationen, in denen wir am Boden sind, in denen wir verzweifelt sind, gerade dann müssen wir nah beim Vater bleiben und sehen, dass er es gut mit uns meint. Ich finde das so beispielhaft, wie das Volk Israel um die Mauern von Jericho ziehen musste. Und ich habe mich immer gefragt, warum sollen die einfach sinnlos um die Mauern laufen und still sein? Und ich finde, dieser Vers passt sehr gut dahin: Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Die laufen, ich weiß nicht, einige Tage um diese Mauer, und am letzten Tag laufen die, glaube ich, 6-7 Mal um diese Mauer. Was machen die? Die laufen die ganze Zeit und sehen diese riesigen Mauern. Sie sehen nur das Problem. Sie sehen, die laufen, und so sind wir Menschen auch oft. Wir haben ein Problem, wir laufen drumherum und schauen uns nur das Problem an, wie groß es ist, wie unüberwindbar das ist, und wir verzweifeln daran, und Gott sagt: Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Schau, was ich tun kann. Und am Ende, genau wie wir Menschen, was machen wir, wenn wir Probleme haben? Wir sind am Schreien. Genau das hat das Volk Israel getan. Es hat geschrien und die Mauern sind zusammengefallen. Gott hat es getan. Die haben gar nichts getan. Sie standen daneben, haben nur geschrien. Und genauso verhalten wir uns auch oft, wenn wir Probleme haben. Und das dürfen wir auch. Wir dürfen zu Gott schreien, wir dürfen ihn um Hilfe bitten. Aber es ist so wichtig, und darauf möchte ich nochmal zurückkommen, es ist wichtig, dass wir unseren Wert vor Gott erkennen und dass wir erkennen, wie ist Gott, wie sind wir Menschen. Wenn du diesen Abschnitt zur Verfügung hättest und müsstest Gott beschreiben, wie ist Gott, wie wäre Gott, wie würdest du ihn beschreiben? Gott ernährt die Vögel und kleidet die Blumen. Gott wird hier als jemand, der uns versorgt, beschrieben. Ein Versorger. Gott sorgt für seine Schöpfung. In Hiob 38, Vers 41 heißt es: Wer verschafft dem Raben seine Speise, wenn seine Jungen zu Gott schreien und herumflattern aus Mangel an Nahrung? Ja, wer verschafft ihm seine Speise? Psalm 147, Vers 9, die Antwort: Der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm schreien. Gott sorgt für seine Schöpfung. Und jetzt nochmal zum Vergleich zu diesen Raben, heißt es dann in Lukas 12, die Verse 6 und 7, verkauft man nicht 5 Sperlinge für 2 Groschen? Dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Ne? Obwohl die so einen geringen Wert haben, haben sie vor Gott einen so hohen Wert. Auch sind die Haare auf eurem Haupt alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Wir haben einen hohen Wert vor Gott. Und in 1. Petrus 5, die Verse 6 und 7 werden wir aufgerufen: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott ist unser Versorger. Er sorgt für uns. Und so stellt er sich auch dar. Er ist jemand, der sich um uns kümmert. Er ist nicht nur der Schöpfer und lässt uns alleine und es muss alles von selbst funktionieren. Seht nur mal zu, wie ihr zurechtkommt. Sondern Gott erschafft eine Schöpfung und er sorgt auch für die Schöpfung. Wie werden wir in diesem Abschnitt dargestellt? Wie stellt Gott uns dar? Als erstes als wertvoll, und ich schließe daraus, dass wir ein als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Wir sind wertvoll, weil wir in seinem Bild geschaffen sind. Wir sind zu seiner Gemeinschaft, zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Die Blumen und die Vögel sind auch Geschöpfe, aber nicht nach seinem Ebenbild. Als zweites werden wir als Abhängige dargestellt. Jesus sagt hier in Vers 30, Gott weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Also Gott weiß, dass wir Nöte haben. Gott kennt uns. Wir brauchen gewisse Dinge und Gott weiß das. Gott weiß, dass wir auf gewisse Dinge angewiesen sind. Und in Vers 26 sagt er, wenn ihr das Geringste nicht vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Gott selbst sagt, ihr könnt nicht mal die kleinsten Dinge tun. Also warum sorgt ihr euch um anderes? Wir sind von ihm abhängig und können ohne ihn gar nichts tun, wie wir das auch in Johannes 15 lesen. Wir sind angewiesen und abhängig von ihm. Und er versorgt uns und wir sind diejenigen, um die Sorge getragen werden muss. Also wir sind abhängig von ihm. Er sorgt und wir sind abhängig. Das ist eine Abhängigkeit zu ihm. Und als dritten Punkt, den lesen wir zwar hier nicht in diesem Text, aber ich finde, im biblischen Kontext ist es ganz wichtig. Gott hat sich ja bereits um unsere allergrößte Not gekümmert. Gott hat sich unserer allergrößten Not angenommen und das war unsere Schuld vor Gott. Und in 1. Timotheus 2, die Verse 5 bis 6 heißt es ja, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Gott gibt sich selbst hin. Und wenn Gott sich bereits um die größte Not kümmert, wird er sich dann nicht um die anderen Dinge auch kümmern? In Römer 8, Vers 32 wird genau das angesprochen. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ist das nicht logisch? Wenn ich mich um das größte, schwierigste Problem kümmere, das ihr selbst nicht lösen könnt, ist es dann nicht logisch, dass ich mich auch um alle anderen Dinge kümmere? Wende dich ab von deinem Selbstvertrauen und hin zu einem Gottvertrauen und leg all dein Vertrauen in die allgenügsame Kraft der Verheißung seiner zukünftigen Gnade. Wie reagierst du als Mensch? Du weißt, du bist wertvoll für Gott. Und du kannst ohne ihn nichts tun, das ist aber nicht schlimm, weil er sorgt ja für dich. Er verspricht es uns ja. Aber was machen wir denn, wenn Sorgen aufkommen? Es ist ja nicht so, dass wir Sorgen suchen, oder? Wir suchen ja nicht nach Problemen. Wir wollen diese Sorgen ja nicht haben. Aber was mache ich, wenn die Sorgen auf mich kommen? Wir reichen sie weiter. Wir geben sie Gott ab. Stellt euch mal vor, der Vermieter kommt zu meinen Kindern mit der Rechnung von der Miete und sagt den Kindern, zahl diese Rechnung. Was machen die Kinder? Wenn die Kinder diese Rechnung bezahlen müssen, die würden verzweifeln. Kein Kind in diesem Alter kann dieses Geld aufbringen. Sie würden verzweifeln. Und manchmal sind wir so, manchmal haben wir so ein Problem und wir denken, alleine schaffen wir das gar nicht, wir würden verzweifeln. Was ist die einzig logische Handlung von uns, von den Kindern? Was erwarten wir? Papa, du musst zahlen. Papa, das ist dein Problem, du musst die Miete bezahlen. Und genau so geht es in unserem Verhältnis zu Gott. Gott kümmert sich um unsere Probleme. Gott, du musst dich darum kümmern. Es ist dein Problem. Wir werfen unsere Sorgen auf ihn. Wir werden aufgefordert, unsere Sorgen auf ihn zu werfen. Wenn eine Sorge kommt, Gott, du musst es tun. Genauso wie die Kinder sagen, Papa, zahl du die Miete. Kenne deinen Vater. Manchmal verhalten wir uns aber irgendwie wie der verlorene Sohn, der verlässt seinen Vater, geht seine eigenen Wege, macht sein eigenes Ding und dann irgendwann ist er in Problemen und kommt allein nicht mehr klar und der weiß, eigentlich bei meinem Vater geht es mir gut, eigentlich würde mein Vater sich sehr gut um mich kümmern, eigentlich sollte ich bei meinem Vater sein. Und manchmal distanzieren wir uns von Gott und sind dann mit unseren Problemen allein. Und wir verlieren irgendwie den Anschluss zu Gott. Wir haben keine Gemeinschaft mit ihm. Kenne deinen Vater. Such die Nähe Gottes. Lebe in Gemeinschaft mit ihm. Sei dir dessen bewusst, was für einen Vater du hast und wie er sich um dich kümmert. Manchmal haben wir Sorgen oder Probleme, die auch eigenverschuldet sind. Wenn zum Beispiel die Kinder ein Auto zerkratzen oder eine Scheibe kaputt machen, natürlich komme ich als Vater auf, aber die Kinder werden auch irgendwelche Konsequenzen haben. Und es ist auch oft so, dass wir Dinge tun und dann die Konsequenzen tragen müssen. Dann fragen wir, Gott, wie kannst du das zulassen? Ich fahre mit dem Auto 50 km/h zu schnell, werde geblitzt und sage ich, Gott, wie kannst du zulassen, dass mein Führerschein weggenommen wird? Manchmal müssen wir die Konsequenzen tragen. Oder du schreibst bei deinem Nachbarn der Prüfung ab und sagst, Gott, warum kriege ich jetzt eine 6? Manchmal müssen wir die Konsequenzen tragen und dann können wir nicht sagen, ja Gott, warum sorgst du nicht für mich? Gott sorgt trotzdem für dich, aber manchmal müssen wir auch diese Konsequenzen tragen. Es heißt ja in 1. Petrus 2, Vers 20, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Also was ist das für ein Ruhm, wenn du eine 6 bekommst, weil du abgeschrieben hast? Es ist deine Schuld, es ist dein Vergehen. Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Manchmal leiden wir auch, weil wir für unseren Glauben einstehen, weil wir vielleicht ausgegrenzt werden wegen unserem Glauben, weil wir Probleme mit Menschen haben, weil wir über gewisse Themen nicht sprechen oder weil wir uns da distanzieren. In 1. Petrus 3, Vers 14, 1. Petrus ist sowieso ein schöner Brief zum Thema Leid. In 1. Petrus 3, Vers 14 heißt es, doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Manchmal leiden wir aufgrund des Glaubens. Und ich glaube, das Schlimmste, was wir hier in Deutschland erleiden, ist wirklich, dass wir ausgegrenzt werden. Weil körperlich, denke ich, leidet von uns keiner darunter. Manchmal leiden wir, weil wir für unseren Glauben einstehen. Also, wenn Sorgen auf uns zukommen, egal welcher Form, dürfen wir sie Gott weitergeben. 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Corrie ten Boom hat mal gesagt, jede Sorge, die zu gering ist, um deswegen zu beten, ist auch zu gering, um sich deswegen belastet zu fühlen. Also im Umkehrschluss kann man sagen, wenn du für eine Sache nicht betest, dann ist es keine wirkliche Sorge oder du bist zu stolz zu beten. Jede Sorge, die zu gering ist, um deswegen zu beten, ist auch zu gering, um sich deswegen belastet zu fühlen. Was ist, wenn ich meine Sorgen nicht abgebe? Was ist, wenn ich mit meinen Sorgen allein bleibe und sie schön für mich behalte und sie nicht Gott abgebe? Was drücke ich damit aus? Und hier möchte ich nochmal ein Beispiel von Corrie ten Boom erzählen, weil es passt sehr gut. Ich lese es vor. Es gab eine Situation, wo ich mich anfing zu sorgen. Und am Ende, wo ich mich 5 Minuten gesorgt hatte, wurde es mir plötzlich klar und ich ging vor den nächsten Spiegel und sagte, Corrie ten Boom, das riesengroße Problem, das dir solche Sorgen bereiten kann, kann nicht gelöst werden. Es ist zu schwer, selbst für Jesus Christus. Das ist natürlich absurd, sagt sie. Und in dem Augenblick, als ich das sagte, wurde mir völlig klar, das ist absurd. Natürlich kann Jesus das Problem lösen. Und wenn ich dann so weit bin, dass ich mir das vor dem Spiegel sage, dann sehe ich, wie lächerlich mein Sorgen ist. Dann muss ich meistens lachen und werde froh darüber, dass Jesus für mich sorgt. Sich zu sorgen hat eine extrem starke negative Kraft. Es kann dir die Freude rauben, die Zufriedenheit, die Dankbarkeit. Es kann einen mit Angst erfüllen. Keiner von uns würde sagen, Gott kann mir nicht helfen oder das Problem ist zu groß für Gott. Aber wenn du dir Sorgen machst und diese Dinge nicht Gott abgibst, dann drückst du genau das aus. Du sagst, Gott, du kannst es nicht tun, du kannst mir da nicht helfen. Das Problem ist zu groß für dich. Stell dir vor, dein Kind kommt zu dir und sagt, Papa, wo werden wir heute Nacht schlafen? Oder was werden wir denn heute Abend essen? Haben wir überhaupt was zu essen? Ich wäre beleidigt als Vater, ich würde ihn fragen, kennst du mich denn nicht? Weißt du denn nicht, wie gut es dir bei mir geht? Weißt du nicht, dass ich für dich sorge? Weißt du denn nicht, dass du dich bei mir geborgen wissen darfst? Wir wären gekränkt, oder? Du bist mein Kind, ich sorge doch bis jetzt für dich. Warum zweifelst du mich an? Ich habe doch bis jetzt immer für dich gesorgt. Und bei uns Menschen kann es ja durchaus vorkommen, dass wir mal schlecht für unsere Kinder sorgen. Aber wie ist es bei Gott, bei unserem himmlischen Vater? Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht in der Lage wäre, uns immer zu versorgen. Und er sagt es ja auch in Psalm 23, sagt David ja, mir wird nichts mangeln. Bei meinem Hirten wird mir nichts mangeln. Also was wir damit ausdrücken ist, Gott kann mir nicht helfen. Wenn ich mir Sorgen mache und die Sorgen nicht abgebe, sage ich, Gott kann mir hier nicht helfen, ich muss das alleine schaffen. Der zweite Punkt ist, wir zweifeln an der Bibel. In Vers 28 bezeichnet Jesus diejenigen, die sich sorgen, als Kleingläubige. Wenn wir uns Sorgen machen, dann hat das mit unserem Kleinglauben zu tun. Die Bibel ist voll an Zusagen an uns, voll. Allein in diesem Text geht es ja um Essen, um Kleidung, ich habe es eben erwähnt aus Psalm 23, mir wird nichts mangeln. Aber was ist, wenn du dir Sorgen um deine Liebsten machst? Na, du erzählst ihnen von Jesus, also die an Ungläubige, du erzählst ihnen von Jesus, aber sie reagieren nicht. Und wir haben aus Jesaja 55, Vers 11 die Zusage, das Wort kommt niemals leer zurück. Gottes Wort hat Kraft, es wird niemals leer zurückkommen. Ist das eine Garantie? Nein. Wir haben im Gleichnis von den 4 Äckerböden, da sagt ja Jesus, Menschen reagieren unterschiedlich auf das Evangelium. Das heißt also, wir haben keine Garantie, dass wir, wenn wir jemandem das Evangelium erzählen, dass er sich bekehren wird. Aber wir geben die Verantwortung Gott und legen es in seine Hände. Wenn du dir Sorgen um dein Heil machst, dann gibt es da auch unzählige Stellen, die dir Mut machen. Philipper 1, Vers 6, wo es heißt, dass er das gute Werk, das er in euch angefangen hat, er wird es vollenden. In Johannes 10 sagt er auch, niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Die Bibel ist voll an Zusagen an uns. Und wenn wir Sorgen haben, wenn wir Zweifel haben, wenn wir Nöte haben, dann dürfen wir in die Bibel gehen, in Gottes Wort gehen und uns an diese Zusagen klammern. Wenn du dir Sorgen um die Gesundheit machst, in Jesaja 41, Vers 10 heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Oder Philipper 4, Vers 2. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und das kann man endlos weiterführen. Gott hat in seinem Wort Antworten auf deine Probleme, auf deine Sorgen. Und deine Sorgen musst du mit Gottes Wort angehen. Gott hat was dazu zu sagen. Er hat Verheißungen. Klammer dich daran. Halte dich an diese Verheißungen, an diese Zusagen. Deswegen müssen wir Gottes Wort kennen und seine Zusagen an uns kennen. Manchmal braucht es Zeit, keine Frage. Es kann auch sein, dass Sorgen immer wieder hochkommen, Sorgen immer wieder uns beschäftigen. Wirf sie immer wieder auf dem Herrn, gib sie ihm ab. Und ich ermutige dich, vertrau seinem Wort. Volker hat Anfang des Jahres in einer Predigt gesagt, Vertrauen führt nicht zu einem sorglosen Leben, aber zu einem gelasseneren Leben. Und das ist wahr. Vertrauen führt nicht zu einem sorglosen Leben, aber zu einem gelasseneren Leben. Sorgen werden immer wieder kommen, aber verzweifle nicht daran, sondern lass dich in seine Hände fallen und vertraue ihm. Bisher wurden wir immer nur aufgefordert, mach dir keine Sorgen, sorg dich nicht. Das sagt Jesus immer wieder. Und jetzt kommen wir zum Ende dieses Abschnitts und da werden wir zu etwas aufgefordert. Immer wenn wir zu etwas in der Bibel aufgefordert werden, dann werden wir auch wird uns auch gesagt, was sollen wir denn stattdessen tun? Ich weiß nicht, ob es immer ist, aber häufig ist es so, dass wenn wir zu etwas aufgefordert werden, wird auch gesagt, wir werden aufgefordert, etwas zu lassen, dann gibt er uns im Gegenzug einen Auftrag. Ich möchte es an zwei Beispielen zeigen. In 1. Petrus 2, Vers 1 sagt er, legt Bosheit, Betrug und alles ab. Und was sollen wir stattdessen tun? Seid begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Also auf der einen Seite sollen wir ablegen, auf der anderen Seite seid begierig nach dem Wort. Oder in Epheser 4, Vers 25, legt die Lüge ab. Was sollen wir stattdessen tun? Die Wahrheit reden. Hier sagt er, sorgt euch nicht. Was sollen wir stattdessen tun? Vers 31, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Trachtet nach dem Reich Gottes. Was bedeutet das? Mit dem Reich Gottes sind Gottes Absichten und Pläne gemeint. Es geht um geistliche Dinge, es geht um das Heil, es geht um deine Beziehung zu Gott. Es geht um den Auftrag, den wir auf der Erde haben. Also man kann das zusammenfassen, Gottes Absichten und Pläne. Danach sollen wir trachten, das soll dein Ziel sein, darauf sollst du dich ausrichten. Wir sollen uns nicht auf irdische Dinge ausrichten, das darf jedenfalls nicht unser Lebensziel sein. Wir müssen weiterhin arbeiten gehen, wir kümmern uns um verschiedene Dinge, die irdisch sind und das müssen wir tun. Aber das ist nicht unser Lebensziel. Und Jesus sagt das auch im Vers vorher. Das ist das Ziel von den Heiden, aber das ist nicht euer Ziel. Ihr habt ein anderes Ziel, ansonsten geht es euch so wie diesem Bauern. Der Bauer hatte am Ende nichts. Alles musste er dalassen. Deswegen konzentriere dich auf die Beziehung zum Herrn. Pfleg diese Beziehung. Kenne deinen Vater. Such die Nähe von deinem Vater. Und wir werden aufgerufen, uns einen Schatz zu machen, wo keine Motte und kein Dieb hinkommt. Ein Schatz im Himmel. Sammelt euch Schätze im Himmel. Verschwende nicht zu viel Dinge in die nicht zu viel Energie in diese Dinge, die du sowieso auf dieser Erde lassen musst. Schau, was ist für die Ewigkeit. Lebe für den Herrn. Und damit sind wir wieder bei der Grundlage. Das ist die Priorität. Jesus, es sind Gottes Absichten. Es ist die Beziehung zu ihm. Geistliche Dinge. Darauf liegt der Fokus in unserem Leben. Lenk dich nicht mit verschiedenen Dingen ab. Wir haben das heute in der Bibellese gesehen. Da geht dieser Asaf geht und sieht das Wohl der Gottlosen. Denen geht's so gut. Die haben so einen Luxus, so viel Essen. Die sind so reich. Warum geht es denen so gut? Und die ganze Zeit macht dir Gott diese Vorwürfe und stellt diese Fragen. Und am Schluss kommt er ins Allerheiligste und da kommt er zu dieser Erkenntnis, er sieht das Ende. Und dann versteht er sieht das Ende der Ungläubigen. Und dann begreift er, all das, was sie hier haben, das bleibt hier, das ist belanglos. Es zählt die Ewigkeit. Deswegen, wer ist Gott und wer bist du? Mach dir diese Beziehung bewusst. Sei dir dieser Beziehung bewusst. Sei dir bewusst, dass du ein Kind Gottes bist, dass du ein Kind des Schöpfers bist, eines großen Gottes bist. Und dann als Aufruf, wirf deine Sorgen auf den Herrn. Du kannst damit nicht alleine fertig werden und du musst es auch nicht. Drittens, vertrau seinem Wort. Gott hat etwas zu deiner Situation, zu deinem Problem zu sagen. Stütz dich darauf. Und zuletzt, trachte nach dem Reich Gottes. Richte dein Leben auf seine Angelegenheiten aus und mach seine Ziele zu deinen Zielen. Und ich möchte abschließen mit einem Vers, der euch ermutigen soll, aus Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. In all dem Leid gibt Gott uns diesen Trost, eine Zukunft und eine Hoffnung. Ich würde gerne noch beten. Himmlischer Vater, vielen Dank, dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der sich um uns kümmert, der für uns sorgt. Danke, dass wir wissen, dass wir nicht alleine sind mit unseren Problemen, mit unseren Sorgen. Danke, dass du dich um unser größtes Problem gekümmert hast, nämlich unsere Schuld vor dir. Du hast uns diese Schuld genommen, du hast deinen Sohn gegeben, das Kostbarste, und du hast dich unserer größten Not angenommen, Herr. Wie viel mehr wirst du dich um all die anderen Dinge kümmern, die uns belasten und beschäftigen? Herr, du weißt, was wir brauchen, du bist bei uns alle Zeit. Und du wirst uns auch durchtragen, bis wir am Ziel sind, Herr. Danke, dass wir das wissen. Danke, dass wir wissen, welchen Wert wir vor dir haben. Danke, dass du zu uns sprichst durch dein Wort und uns Hoffnung machst und Verheißungen gibst. Danke, dass wir uns daran klammern dürfen. Und danke, Vater, dass wir mit einer lebendigen Hoffnung leben dürfen. Eine lebendige Hoffnung auf die Herrlichkeit in der Zukunft. Amen.